Bremen 2 Gesprächszeit.
Unser Gast ist heute Abend der Bremer Regisseur und Schauspieler André Erkau. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Und Herr Erkau, das finde ich eine ganz interessante Kombination, dass Sie auch Schauspieler sind. Das heißt, Sie könnten in Ihren eigenen Filmen mitspielen, wenn Sie wollten, machen das aber ganz, ganz selten. Warum?
Ich glaube tatsächlich, weil Regie machen schon recht viel von einem verlangt in dem Moment. Und dann ist es mir tatsächlich oft viel zu viel, dann da noch mitzuspielen. Ganz am Anfang in meinen Hochschulfilmen habe ich eigentlich immer große Rollen gespielt und war dann aber viel weniger ein Regisseur, sondern mehr ein Kollege, ein Schauspielkollege, der mit den anderen Schauspielkollegen dann redet und sagt so, ah, vielleicht könnten wir das mal so ein bisschen anders machen. Und ich habe schon gemerkt, je länger ich das mache, umso dankbarer bin ich für den Gesamtüberblick und für die Ruhe, die ich dann da habe. Ich glaube einfach, dass es mir leichter fällt, Regie zu führen, wenn ich nicht mitspiele. Und ich habe jetzt auch gar nicht so den Drang, so hey, guck mal her, ich spiele jetzt mit. So, es gibt ja dann oft auch, und das meine ich jetzt mit allergrößtem Respekt, Schauspieler, die gesehen werden wollen und die halt so eine sehr, sehr extrovertierte Art haben. Und das ist aber jetzt gar nicht so mein Ding. Und darum habe ich dann bin ich vielleicht mal ein Pizzabote so in einer Totalen, der da um die Ecke kommt, oder habe dann wirklich mal einen Mini-Auftritt, wenn wir gemerkt haben, Mensch, dafür könnten wir jetzt gar keinen Schauspieler mehr bekommen. Also dass man manchmal hat man ein Budget, das dann sagt, so okay, das würde jetzt ein Komparse spielen, und dann denke ich, wie, das sind drei Sätze, nee, dann mache ich das lieber. Aber das ist jetzt nicht aus so einem Ding heraus, so ich muss jetzt unbedingt mitspielen, sondern eher, auch bevor es jetzt irgendjemand macht, dann mach ich's.
Und so die komplette André Erkau-Show, reizt sie die gar nicht, so à la Clint Eastwood, Drehbuch schreiben, Regie führen und Hauptdarsteller? Sie können ja auch einen Film über einen Pizzaboten schreiben.
Ja, vielleicht wird das mal passieren, wenn ich dann so, weil wir gerade über Clint Eastwood reden, so dann der weise alte Mann bin, der dann so in sich ruhend, den Überblick habend und nichtsdestotrotz immer noch mitspielen kann. So. Dann vielleicht als wirklich älterer Mann würde ich dann so eine Art Comeback, so der alte Mann und das Meer oder Volume 2 halt so machen. Aber momentan bin ich sehr froh, dass ich wirklich sehr viele interessante Projekte teilweise schreibe oder angeboten bekomme und ich mich voll und ganz darauf konzentrieren kann.
Ja, und bis Sie der ganz weise alte Regisseur sind, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Sie sind ja 52 Jahre alt, haben gerade einen ganz, ganz neuen Film geschaffen, der heißt Gott, du kannst ein Arsch sein. Und wir sprechen gleich darüber, warum das ein spannender Film ist. Hier in der Gesprächszeit heute Abend mit André Erkau und mir, Julian Bayer. Hier ist die Gesprächszeit auf Bremen 2 mit dem Regisseur André Erkau. Der hat einen neuen Film, Gott, du kannst ein Arsch sein, so heißt der Film. Herr Erkau, ist das nicht schon Gotteslästerung?
Ich will mich jetzt hier nicht aufspielen als Religionswissenschaftler, der jetzt genau weiß, was Gotteslästerung ist und was nicht. Ich sitze hier als Mensch, der eine Geschichte erzählt über ein Mädchen, das 16 ist und das nicht mehr lange zu leben hat. Und der Film basiert auf einer real existierenden Person. Der Vater hat nach dem Tod des Mädchens einen Roman geschrieben und das ist der Titel des Romans. Und ich glaube, der Vater und auch das Mädchen haben allen Grund, verzweifelt zu sein, haben allen Grund, wütend zu sein und haben allen Grund, ihre Wut rauszuschreien. Ich habe mich mit dem Vater mehrmals getroffen. Der ist ein gläubiger Mensch. Seine Tochter war auch gläubig. Also es ist von den beiden in keinster Weise gotteslästerlich gemeint, sondern war ein Umgang mit diesem Schmerz und mit dieser Wut umzugehen.
Es geht um Wut, weil Steffi, 16 Jahre, gespielt von Sinje Islinger, die bekommt die Diagnose, dass sie Krebs hat. Es geht um Schmerz auch, weil sie eigentlich auf Klassenfahrt wollte, auf Abschlussfahrt nach Paris, und ihre Eltern sagen dann aber, nee, du musst eine Chemo machen, du darfst nicht fahren. Und dann geht es aber auch um Liebe, weil sie erst nicht mitfährt, aber dann bricht sie aus und fährt doch hinterher. Sie lernt nämlich Steve kennen, ein Zirkusjungen, gespielt von Max Hubacher, mit dem sie dann zusammen nach Paris fährt.
Wolltest du dich nach Paris? Das hast du dir gemerkt.
Klar. Paris ist cool.
Meine Mutter lässt mich nicht. Sie hat mein Geld und mein Perso abgezockt.
Hast du ein Auto?
Ich hab noch nicht meinen Führerschein.
Ob du ein Auto hast?
Ja.
Dann los.
Und dieses Thema, also die Krebsdiagnose ist so schlimm, dass sie sterben wird, Steffi. Und Sie haben ja gesagt, es ist eine wahre Geschichte. Die Steffi, von der der Film handelt, die ist am Ende auch wirklich gestorben. Was für einen Schweinehund mussten Sie überwinden, dass Sie sich so einem Thema nähern konnten, so einer Geschichte nähern konnten, um die zu verfilmen?
Ja, das ist wirklich eine Frage, die den Finger auf die Wunde legt, da ich selber eine Tochter habe, die jetzt 17 ist. Damals ist sie quasi kurz davor, 16 zu werden. Also war wirklich genau in dem Alter, in dem die Steffi auch war. Und ich habe mich vorher bei anderen Filmen immer wieder mit Vergänglichkeit, mit dem Tod, mit der Sterblichkeit beschäftigt. Aber als mir dann gesagt wurde, ich habe hier ein Buch über ein 16-jähriges Mädchen, das hat Krebs, hat nicht mehr lange zu leben, lies das doch mal, hatte ich tatsächlich Angst. Ich hatte wirklich Angst davor, das zu lesen, dass es zu nah an mir dran ist, dass ich tatsächlich, weil ich mich schon immer bemühe bei allen Filmen, die ich mache oder eigentlich auch bei allem, was ich mache, dass ich immer so die Hoffnung und auch die Leichtigkeit suche, so ein bisschen die Erlösung, um so jetzt im religiösen Terminus zu bleiben, so, dass ich versuche, dieser Dunkelheit immer was Helles entgegenzusetzen. Und ich hatte instinktiv die Befürchtung, dass mir das vielleicht nicht gelingen wird, weil es einfach zu dicht an mir dran ist. Und ich habe es dann trotzdem gelesen, angefangen zu lesen und war total beeindruckt von dieser Hauptfigur. Also dass die so eine Kraft hatte und so einen Willen und so ein Wollen. Und das ist gar keine Geschichte über den Tod, ist es natürlich auch. Aber es ist vielmehr eine Geschichte über das Leben oder über das Leben wollen und das Leben wertschätzen wollen und das als Geschenk wahrzunehmen und wirklich seine Zeit zu nutzen. Und das hat mich so gepackt beim Lesen, dass ich es dann einfach machen wollte.
Haben Sie über diese Gedanken, die Sie da selbst hatten, mit Ihrer Tochter mal gesprochen?
Also jetzt so, wie ich es jetzt hier am Mikrofon gemacht habe, Habe ich das nicht gemacht, sondern eher schon davon erzählt, Mensch, da dieses Mädchen ist genau in deinem Alter und ja, ich habe das schon so gemacht, aber jetzt nicht, eigentlich damals nicht gesagt, dass ich es kurz davor war, nicht zu machen. Ja, ich habe hier quasi mein Outing im Radio zu Hause, habe ich da ein bisschen mit Handbremse das Thema angefasst, ja.
Ja, aber man muss natürlich auch bei so einem Thema Tod, bei einem Thema Krankheit, gleichzeitig Familie, Verbundenheit, dem Sie sich ja immer wieder nähern, muss man vielleicht da auch einen Schutzmechanismus aufbauen, dass man das nicht zu sehr an sich ranlässt, weil Sie haben sich ja in vielen Filmen schon, Das Leben ist nichts für Feiglinge als Beispiel, da verstirbt auch die Mutter einer Familie an Krebs und der Vater und die Tochter müssen dann damit zurechtkommen. Also brauchen Sie da vielleicht auch diesen Schutzmechanismus?
Ja, das ist gar nicht, ich meine, das ist ja, das schwingt ja mit. Also nicht, dass wir jetzt hier zu Hause halt die ganze Zeit über den Tod reden, aber einfach, dass man, wir haben zum Beispiel einen Hund, der jetzt 11 ist, eine Hündin, die jetzt auch immer langsamer wird und nicht mehr so viel spielt und dass man merkt so, oh, das ist
wie heißt die
nicht
Hündin?
Yusha. Yusha ist ein Tibet-Terrier. Und die ist noch fit und total aufgeweckt, aber spielt halt viel weniger und hat auch öfter mal irgendwas und man muss zum Tierarzt. Und das ist aber jetzt nicht so, dass wir jetzt hier immer weinend Gassi gehen, sondern einfach die Zeit mit ihr genießen. Und ich glaube, so ist das in der Familie auch, dass das einfach nur stärkt, dass man weiß, dass das toll ist, dass man zusammen sein kann. Und vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und nicht darüber völlig wahnsinnig zu werden. Also,
und ein weiteres immer wiederkehrendes Thema bei Ihnen, das sind, finde ich, die Außenseiter in vielen Ihrer Filme. Da ist eine Person, wenn nicht sogar der Hauptdarsteller, die Hauptdarstellerin, die nicht so ganz in die Gesellschaft passt. Zum Beispiel, Das Leben ist nichts für Feiglinge, die Tochter, die trägt immer nur schwarz jetzt hier im neuen Film. Gott, du kannst ein Arsch sein? Ist es der Zirkusjunge, der ja auch ein ganz anderes Leben führt? Warum diese Außenseiter? Waren Sie selbst mal Außenseiter? Sehen Sie sich selbst als Außenseiter?
Also jetzt wäre das meine Chance, mich so als Lonesome Cowboy zu stilisieren.
Zum Beispiel, da wären wir wieder bei Clint Eastwood.
Das wäre jetzt so quasi das Sprungbrett zum Alterswerk jetzt. Aber es ist jetzt tatsächlich so, dass ich jetzt schon, glaube ich, immer so auch eingebettet war in einem Freundeskreis. Aber nichtsdestotrotz ist mir sowas eingefallen, dass meine Frau mal zu mir gesagt hat, Mensch, ein Glück bist du Filmemacher geworden. Also was hättest du denn sonst machen können? Weil so ein bisschen auch so aus Spaß heraus, aber das trifft jetzt, glaube ich, ganz gut, dass so Film und Theater, ich habe ja vorher auch Theater gemacht, dass das immer so ein Auffangbecken ist, so für Leute, die halt irgendwie auf der Suche sind oder irgendwo noch nicht angekommen sind. Und man macht sich oft so einen Stress, dass man irgendwie ganz früh hier und dann haue ich das Abi raus und dann studiere ich das und dann habe ich gefälligst mit 24 den Superjob. Aber hier mein Filmstudium, das habe ich mit Anfang 30 begonnen. Und selbst da wusste ich dann nicht, was wird nach dem Studium. Ne? Kriegt man überhaupt die Chance oder nicht? Also letztendlich und glaube ich schon, dass darin auch eine Chance ist, zu suchen und aufgewühlt zu sein.
Wie ist das denn dann im privaten Leben? Kümmern Sie sich da auch um Außenseiterinnen und Außenseiter? Wie viele Obdachlosenmagazine zum Beispiel kaufen Sie so im Monat, Herr Erker?
Oh, das ist jetzt eine... Ich kaufe keine Obdachlosenmagazine, aber letztendlich gebe ich aber tatsächlich gerne auch, da mal einen Euro oder zwei ab, aber ohne jetzt ein Magazin zu lesen.
Gott, du kannst ein Arsch sein, so heißt Ihr neuer Film. Und das Schöne an diesem neuen Film ist auch, da sind ganz viele Bezüge zu Bremen drin. Da heißt es zum Beispiel einmal auf einer Autofahrt, da heißt es hier in Bremen können wir pinkeln gehen, da können wir eine Rast machen. Oder die Hauptdarstellerin Steffi wird dann nach Brinkum in eine Kneipe geführt. Und was sie mit Bremen verbinden, darüber sprechen wir jetzt gleich hier in der Gesprächszeit auf Bremen 2. In der Gesprächszeit ist der Regisseur André Erkau heute unser Gast. Und Herr Erkau, wir haben drei Gemeinsamkeiten. Wir sind beide Einzelkind. Wir leben heute in Bremen und wir sind beide in Dortmund geboren. Ja, ist aber nicht Ihre Heimat, ne, das Ruhrgebiet, oder?
Ja, ich habe da die ersten 4-5 Jahre gelebt. Also es heißt dann, wenn man da mal die ersten Jahre war, dann kriegt man es nicht aus den Knochen raus. Aber beispielsweise beim Thema Fußball, da weiß man ja dann, wo das Herz schlägt, dass ich tatsächlich mit großer Sympathie Borussia Dortmund verfolge. Aber wenn dann Werder gegen Dortmund spielt, dann bin ich für Werder. Das ist halt vielleicht auch das Ding, weil wir da eben über Underdogs geredet haben. Vielleicht ist das aber auch nur mein Herz für Underdogs.
Sie sind dann nämlich, nachdem Sie die kurze Kindheit in Dortmund verbracht haben, nach Bremen gezogen. Die Stadt Bremen ist aber gar kein Außenseiter mehr in Ihrem Leben, oder?
Ja, auf gar keinen Fall. Also die hatten Platz in meinem Herzen und da wird die auch bleiben, sage ich jetzt mal. Ne? Ich habe schon gemerkt, dass diese Mischung aus Stadt und Gemütlichkeit, die es hier so gibt, also dass mir die sehr, sehr gefällt. Also auch ganz besonders, weil ich dann, was weiß ich, dann halt viel auch in Berlin zu tun habe. Und Berlin hat ja auch einen ganz großen Reiz. Und zwischendurch hatte ich auch mal gedacht, so nach Berlin ziehen oder nicht. Aber irgendwie so zum Leben, also gerade wenn man es auch genießt, dann mal, wenn man mal frei hat, auch frei zu haben oder gerne mal in der Natur unterwegs ist, dann finde ich das wirklich ein toller Mix, dass man jetzt nicht völlig weg ab vom Schuss ist, also dass da immer, es gibt immer noch Kinos und tolle Restaurants und einfach nettes kulturelles Leben, wir haben Theater, wir haben eine Oper, also es gibt jede Menge und nichtsdestotrotz kann man hier aber auch wirklich mal so die Seele baumeln lassen und es ein bisschen ruhiger angehen lassen.
Sie sind hier zur Schule gegangen, haben Ihr Abitur gemacht, Zivildienst und dann liest sich Ihr Lebenslauf so ein bisschen so, ich sag mal, jetzt typisch Künstler, typisch Hippie, ja, Studium abgebrochen, dann zum Theater oder ist das überhaupt nicht der Fall?
Ja, das ist so, letztendlich, also ich hatte schon, eben habe ich ja erzählt, Leute, macht keine Pläne, guckt mal aber ich hatte tatsächlich einen Plan. Also ich habe ja Psychologie studiert und das hat mich gereizt, Menschen und sich zu fragen, was liegt dahinter, warum machen wir bestimmte Sachen, warum machen wir bestimmte Sachen nicht. Und habe dann relativ früh gemerkt, dass ich da doch nicht so aufgehoben bin in diesem Studium und fing an, Regiehospitanzen zu machen und dachte immer noch, ich mache das Studium zu Ende und werde dann Theaterregisseur. Und das hat sich dann aber so ergeben, dass ein Regisseur, dem fehlte eine kleine Rolle und der hat mich auf die Bühne geschickt und meinte, mach du das doch jetzt einfach mal. Statt Kaffee zu kochen, gehst du mal auf die Bühne. Und dann war ich so angefixt davon, dass das so einen Spaß machte. Und ich dachte, Mensch, das ist ja wirklich alles auf einmal. Man macht sich Gedanken über Menschen, man forscht danach und gleichzeitig hat man Spaß auf der Bühne. Und auf einmal glaubte ich, das gefunden zu haben, was ich gesucht habe. Und da war ich Anfang 20 und erst nach Jahren am Theater habe ich gemerkt, sicherlich auch, weil ich mir irgendwann eingestanden habe, so Gottes Geschenk an die Schauspielzunft, war ich einfach nicht. Also
das, Woran haben Sie das gemerkt?
Einfach, das war tatsächlich so. Also rückblickend ist es sogar noch klarer, weil ich immer so ein bisschen angespannt, als müsste ich jetzt gleich gegen Mike Tyson boxen oder nicht gegen Mike Tyson, weil dann hätte ich es vielleicht früher gemerkt, aber gegen einen super Boxer antreten und diese Anspannung war auch in meinem ganzen Leben spürbar und greifbar. Und das ist zum Beispiel das Tolle jetzt am Regie machen, weil ich merke, neben diesen tollen Projekten und den schönen Filmen und der Arbeit, die mir Spaß macht, merke ich, dass ich auch ein ganz anderes Lebensgefühl habe. Auf einmal mache ich etwas, bei dem es auch darauf ankommt, wach und im Moment zu sein, aber ich es viel leichter umsetzen kann und das fiel mir auf der Bühne halt nicht so einfach, weil ich dann immer so gemerkt habe, nee, das ist nicht genug. Ich bin einfach nur froh, dass ich dann irgendwann nochmal gewechselt habe.
Also das Psychologiestudium in Bremen abgebrochen, dann Regiehospitanz am Theater in Bremen, dort eher zufällig auf die Bühne geschickt worden, so viel Spaß bekommen. Dann sind Sie nach Hamburg gegangen, haben dort eine Ausbildung zum Schauspieler gemacht und waren dann sogar auch mit der Württembergischen Landesbühne in Esslingen unterwegs, haben dort auf der Bühne gestanden einige Jahre und sind dann zurückgekehrt und haben gesagt, nee, wie Sie ja gerade erzählt haben, ist doch nichts für mich. Waren jetzt rückblickend diese Jahre als Schauspieler so die Jahre der Rampensau, André Acker?
Lustigerweise war es ja so, ich war eher das Rampenkaninchen, weil lustigerweise gab es nämlich eine Musical-Produktion. Da habe ich so die Tiere im Wald gespielt, weil ich jetzt nicht wahnsinnig gut singen kann und nur mäßig gut tanzen konnte, habe ich so lustige Figuren im Black Rider gespielt. War so der Assistent vom Teufel, der immer lustige Sachen gemacht hat. Und da spielte ich unter anderem ein Kaninchen oder Hasen, ist schon eine Weile her, der angeschossen wurde und in den Proben so einen 20-sekündigen Todeskampf hatte, der auch sehr lustig war. Und weil Sie das gerade sagen mit Rampensau, dieser Todeskampf, weil der wirklich beim Publikum sehr gut ankam, wurde von Vorstellung zu Vorstellung länger. Ich glaube, am Ende habe ich, glaube ich, 2 Minuten gebraucht, bis ich tot war. Also das Stück hatte fast Überlänge, nur weil ich so lange sterben musste. Und das war schon etwas, was ich jetzt auch nicht mehr machen würde, also dass ich das komplett ausreize. Aber ich hatte schon auch großen Spaß immer wieder auf der Bühne. Aber letztendlich muss ich auch sagen, und das ist kein Kokettieren, weil ich ja im Vorfeld gesagt habe, dass ich tatsächlich eher so mittelgut war. Und mittelgut ist schon auch sehr diplomatisch und nett ausgedrückt, so dass ich einen großen Respekt habe vor Schauspielern und Schauspielerinnen, die richtig gut sind. Dadurch, dass ich einfach jetzt auch weiß, wie schwer das ist. Und darum war das im Nachhinein total toll, das gemacht zu haben. Hat das eher geholfen als geschadet. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein Teil der Vergangenheit.
Ich finde, Herr Acker, Ihre Bescheidenheit sehr erfrischend. Aber deswegen freue ich mich auch, dass wir jetzt gleich über was reden, was Sie richtig gut können, nämlich Filme machen. Und darüber, dass das ganz viel, was Sie erreicht haben, mit Harndrang zu tun hat. Gleich hier in der Gesprächszeit. Hier ist die Gesprächszeit auf Bremen 2 mit dem Bremer Regisseur und Filmemacher André Erkau. Und dessen Karriere, die begann auf dem Herrenklo. Herr Erkau, erzählen Sie mal, im Sitzen oder im Stehen eigentlich?
Ja, das war am Pinkelbecken. Darum,
also im Stehen, ja.
Also im Stehen, ja, ja. Jetzt, ja, das ist jetzt echt verrückt, weil ich dachte nach der Überleitung, oh Gott, was für eine Geschichte kommt jetzt so. Weil Pasolinis Karriere endete ja auf dem Herrenklo.
Was ist da passiert?
Der wurde, glaube ich, auf dem Herrenklo dann in einer schwulen Szene umgebracht. Also darum, einige Karrieren enden da. Meine begann dort, aber jetzt weniger dramatisch. Das war in einem Kino. Weil ich oder unsere, oh Gott, unsere Hochschule, die machte immer so ein Showcase in einem Kino, dass da Kurzfilme gezeigt wurden und da wurde ein Film von mir gezeigt und ein Redakteur sprach mich an, Mensch, der hat mir super gefallen und André, schick mir doch mal eine Idee für einen Langfilm. Ich hatte aber noch 1,5 Jahre Studium vor mir, aber dachte, super Timing, kann ich eine Idee verschicken, kann das entwickeln und dann einen Film machen. Und dann bekam ich aber, ich habe dann 4-5 Monate gewartet, habe ich so eine Standardabsage bekommen. So, leider haben wir keine Vakanzen mehr oder ich weiß nicht, irgendwas können leider nichts machen. Ich dachte so, ah, das ist ja komisch. Und dann war im nächsten Jahr wieder so ein Showcase und es lief wieder ein Film von mir. Und ich glaube, das war dann 37 ohne Zwiebeln, mein Abschlussfilm.
Ja.
Und dann traf ich den Redakteur diesmal, also am Pinkelbecken. Also wir standen jetzt nicht direkt nebeneinander. Es war auch ein bisschen dadurch noch obskurer, weil er so rüberbrüllte zu mir. So,
Mensch, waren da noch andere im Raum?
Einer stand zwischen uns. Also, es war jetzt nicht richtig voll, aber es war wirklich eigentlich auch eine Filmszene. So, und er meinte so, Mensch, André, du wolltest mir doch was schicken. Und ich so, ja, habe ich doch längst gemacht. Und mal abgesehen davon habe ich auch schon längst die Absage bekommen. Und dann meinte er nur so ganz trocken am Pinkelbecken, also meinte dann ganz knapp, dann schickst du einfach nochmal.
Ja, das war 2006. 2 Jahre später kam dann ihr erster Spielfilm, Debütfilm sozusagen raus, Selbstgespräche. Und für den haben sie dann ja auch den Max-Offels-Preis gekriegt. Ich würde aber gerne nochmal ein bisschen zurückgehen, nämlich zu der Zeit vor 37 ohne Zwiebeln, die 4 Jahre davor. Sie sind wieder zur Uni gegangen mit Anfang 30 und haben gesagt, nachdem das Schauspielen dann doch nicht so ihre Erfüllung war, wie sie erzählt haben, jetzt gehe ich zurück zu dem, was ich eigentlich machen wollte und werde Regisseur und haben Regie studiert. Wie ist das, mit 30 wieder im Hörsaal zu sitzen?
Ja, ich war 32 sogar. Das macht die Sache dann noch härter, weil ich gleich am allerersten Tag, da gab es so eine Ansprache von unserem damaligen Direktor, der uns begrüßt hat und ein Student, der vielleicht so Anfang 20 war, stand neben mir und meinte so, und was unterrichten Sie hier? Und das war so mein Einstand. Ich dachte, oh Mann, das kann ja was werden. Aber ich habe es auch mit Humor genommen oder einmal halt eine Kommilitonin wirklich in die Stille. Da haben wir so über Musik geredet, dann ging irgendwie ein Seminar los und wir wurden so still und dann rief sie in die Stille hinein, oh mein Gott, du hast ja die neue Deutsche Welle miterlebt. So, weil sie irgendwie so noch so am Rattern war. Wir haben so über Britpop geredet und Musik aus den 90ern, Oasis und Paul Weller. Und auf einmal wurde ihr klar, wie alt ich war. Und sie hat das mit dieser neuen Deutschen Welle, und es war tatsächlich wie so in der Kondomwerbung, dass sich so alle umdrehen, ne? Und neue Deutsche Welle war so das Wort, so, oh Gott, hier sitzt ein Opa. Und ich konnte dann nur noch mit hochrotem Kopf sagen, ja, aber nur das Ende der neuen Deutschen Welle. Um noch so halbwegs mit erhobenem Haupt da rauszukommen. Aber ich war auch froh, dass ich die 4 Jahre gemacht habe, weil ich musste ich während des Studiums viel jobben und arbeiten, habe unter anderem im Callcenter gearbeitet und brauchte.
Was haben Sie da gemacht im Callcenter?
Da habe ich für eine Firma, die so Kurzurlaube, Ferienhäuser vermietet, habe ich Ferienhäuser in Holland, Belgien und Deutschland vermietet. Wir sind auch während des Studiums Eltern geworden.
Ich wollte gerade sagen, dieses Alter, Anfang 30, ist für viele ja auch eine Zeit, über die man Kinder bekommt und nicht zur Uni geht. Jetzt haben Sie beides gemacht. Sie sind Vater einer Tochter geworden, mitten im Studium. Wie war das? War das eine zu große Belastung auch manchmal?
Das war natürlich nur möglich, weil wir ein super Team sind und waren und meine Frau hat auch gearbeitet, hat aber tatsächlich die Kindererziehung hauptsächlich gemeistert, während ich dann vom Callcenter in die Uni ging. Also darum ist das tatsächlich eine Sache gewesen, die ohne meine Frau gar nicht möglich gewesen wäre. Und das ist natürlich auch der Hauptgewinn, dass man tatsächlich sein berufliches Glück dann findet oder spät findet und dann auch noch Familie leben kann. Also das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also darum habe ich da echt Glück gehabt.
Wie groß war dann die Erleichterung, als Sie den Preis, den Max-Ophüls-Preis 2008 bekommen haben für Ihren ersten Debütfilm und festgestellt haben, das, was wir jetzt hier alles reingesteckt haben, das, was wir alles getan haben, das hat sich jetzt ausgezahlt?
Also das war tatsächlich einer der verrücktesten Momente meines Lebens, also dieser Max-Ophüls-Preis, weil auf Festivals ist es ja tatsächlich auch so, dass sehr selten Filme gewinnen, bei denen man auch lachen kann. Die typischen Festivalgewinner sind halt tatsächlich oft sehr dramatische, ernste Filme. Und dementsprechend hatte ich tatsächlich überhaupt nicht damit gerechnet, dass wir eine Chance hatten auf den Hauptpreis. Und dann wurde auf einmal diese Laudatio gehalten und von einem Film, ohne den Titel zu erwähnen, wurde auf einmal ein Film beschrieben. Und ich dachte, oh mein Gott, die beschreiben ja gerade meinen Film. Und erst nach drei Sätzen war wirklich klar, da fiel dann das Wort Callcenter. Das ist wirklich unser Film. Und ich fing an zu lachen und ich war so erleichtert, weil so ein Preis ist ja nicht nur Preis und Preisgeld, sondern auch eine Aufmerksamkeit. Das ist quasi das Go für den nächsten Film, weil es dann heißt, Mensch, jeder Max-Ophüls-Preisträger, also der muss mindestens noch einen Film machen, weil viele Filmemacher, das ist ja auch die harte Realität, die machen ein oder zwei Filme und dann ist es oft auch wieder vorbei. Also darum ist man so dankbar, wenn man eine zweite Chance kriegt und ich wusste, hey, das wird da weitergehen. Und das Preisgeld hatte tatsächlich auch sehr geholfen, weil wir wirklich sehr, sehr da am Limit gelebt hatten. Und es dauert ja dann tatsächlich ein, zwei Jahre, bis man den nächsten Film am Start hatte. Also die Anfangszeit war wirklich auch super hart.
Genau, dann ging es auch richtig weiter. Dann haben Sie viele Spielfilme seitdem noch produziert und auch wirklich namhafte Leute vor den Kameras gehabt. Anke Engelke war dabei, Friedrich Lau, Heike Makatsch, Wotan Wilke-Möhring. Und wie Sie mit diesen namhaften Schauspielerinnen und Schauspielern so umgehen als Regisseur, darüber sprechen wir gleich hier in der Gesprächszeit mit meinem Gast André Erkau. Sie hören die Gesprächszeit auf Bremen 2 mit dem Bremer Regisseur und Schauspieler André Erkau. Herr Erkau, ich weiß nicht, wie gern Sie Witze mögen, aber ich zwinge Sie jetzt mir zuzuhören. Ich habe einen Witz für Sie. Was wächst im Garten und nuschelt?
Den kenne ich schon, aber ich verrate die Pointe nicht.
Till Schweiger. Sie haben mit Till Schweiger für Ihren neuen Film Gott, du kannst ein Arsch sein gedreht. Und ich habe nachgeguckt, es gibt viele Filme mit Til Schweiger, aber es gibt nicht so viele Filme mit Til Schweiger, in denen der nicht auch selbst Drehbuchautor war oder Regie geführt hat. Und wie ist es mit Til Schweiger zusammenzuarbeiten und dem sagen zu müssen, ich möchte, dass du das machst und ich möchte, dass du das machst? Weil im neuen Film spielt er ja auch noch einen Pfarrer, also kein Draufgänger wie sonst, sondern einen Pfarrer, einen lieben, wirklich zahmen Pfarrer.
Ich war tatsächlich sehr aufgeregt vor der ersten Begegnung mit Til Schweiger, weil es war natürlich ganz klar, oft castet man Schauspieler für eine Rolle da. Es gibt aber auch natürlich eine Kategorie von Schauspielern, da sagt man, Mensch, das wäre super, wenn der das jetzt spielen würde. Und dann ist das klar, wenn er das Buch liest und sagt, ich würde das spielen, dass man jetzt dann nicht miteinander irgendwie jetzt ein Casting macht, sondern man trifft sich, man redet. Und als ich auf dem Weg zu ihm war, war ich also schon sehr aufgeregt. Also nicht nur, weil ich einen der bekanntesten deutschen Schauspieler da traf, sondern weil ich wusste, ich treffe auch einen der erfolgreichsten deutschen Regisseure.
So.
Und ich bin mal schwer davon ausgegangen, dass er bis zu diesem Treffen noch nie von mir gehört hatte. Gehe ich jetzt einfach mal schwer davon aus. Also, dass ich schon wusste, dieses Gespräch könnte auch eine ganz schräge Dynamik kriegen. Und das hat's aber gar nicht gehabt. Also ich muss gleich vorab sagen, jetzt spoilere ich einfach mal, dass ich den Til Schweiger als einen sehr neugierigen, offenen Menschen und auch einen sehr respektvollen Menschen erlebt habe, der sehr auf Augenhöhe agiert und der in keinster Weise den Regisseur am Set hat raushängen lassen, sondern da wirklich...
Haben Sie sich geduzt oder gesiezt?
Wir haben uns geduzt. Also das war also relativ schnell. Wir haben uns so in so einer Hotelbar getroffen und haben so ein bisschen geplaudert. Und das war gleich, am Anfang hat man so gemerkt, so hey, da stimmt die Chemie. Und ich habe aber auch, und das gebe ich jetzt auch hier offen im Radio zu ihm gesagt, ich wäre ja blöd, wenn er irgendwas komplett anders sehen würde, dass ich am Set jetzt irgendwie versuche, einen Armdrücken zu machen, sondern dass ich weiß, dass er tolle Filme gemacht hat und dass er Ahnung hat. Wenn er etwas komplett anders sieht, dann höre ich mir das an, und er hatte tatsächlich auch von mir den Joker bekommen, das biete ich sonst keinen Schauspielern an, dass er auch mal, wenn er an irgendwas einen Zweifel hatte oder irgendwas überprüfen wollte, dürfte er mal zum Monitor kommen. Diesen Joker hatte er tatsächlich dann nur einmal gezogen, das war sogar an seinem letzten Drehtag. Wir haben gespielt, das ist eine Szene mit Heike Makatsch und ihm, die sind in
Heike
Paris.
Heike Makatsch spielt die Frau von Til Schweiger in dem Film, genau.
Und die sind beide in Paris in einem Café. Und wir haben die Szene also zum großen Teil nach 2-3 Takes schon geknackt, aber es gab einen Moment, den hatte ich noch nicht, und dann habe ich gesagt, wir müssen noch weitermachen. Und Till hat da gesagt so, den Moment, den hatten wir doch da in dem und dem Take. Und ich so, nee, hatten wir noch nicht. Und dann meinte er so, okay, jetzt würde ich gerne mal gucken. Und dann sind wir zum Monitor gegangen, er hat sich das angeguckt, nickte mir dann zu. Und das war ein Western-Moment, weil wir ja von Clint Eastwood schon mal gesprochen haben. Das war wirklich so ein Western-Moment. Er nickte mir zu und ging ohne Kommentar wieder auf Position. Hat es dann nochmal, was eine Situation...
Ja, Hai Nun und André Erker hat gewonnen. Ja, Showdown nein, mit Til Schweiger.
Nein, es geht da gar nicht um Gewinnen, sondern wirklich um gemeinsam. Also da geht es ja wirklich nicht. Am Ende zählt ja nur der Film. Und das ist nämlich das Tolle, dass es bei Til Schweiger niemals am Set um Til Schweiger ging, sondern immer um die Geschichte, um die Situation, um die Figur. Und dass, wenn er dachte so, hey, das und das ist tatsächlich jetzt die Lösung, dann hat er das auch so und so gemacht. Also darum war ich total froh.
Aber Heike Makatsch ist ja auch eine sehr erfolgreiche deutsche Schauspielerin. Warum hat die nicht diesen Joker bekommen? Oder warum geben sie den nicht an andere? So ein Videoassistent im Film klingt doch eigentlich ganz gar nicht schlecht.
Ja, weil es tatsächlich, also da gebe ich ganz offen zu, weil es wirklich der ich es mit dem erfolgreichsten Regisseur Deutschlands zu tun hatte, dass ich sagte so, okay, der kennt mich jetzt nicht, ich biete ihm das an, damit er sich fallen lassen kann. Das war jetzt ein Joker, glücklicherweise hat er ihn nur einmal gezogen und sich da top verhalten dann in dem Moment.
Wie ist denn André Erkau generell am Set? Sind Sie eher so ein knallharter Manager, der den Film wie ein Unternehmen führt? Sind Sie eher so der kumpelhafte, aber schon noch bissige Trainer, so wie Jürgen Klopp zum Beispiel? Oder geben Sie da eher lange Leine und sind eher im Hintergrund?
Meine Lieblingsmetapher für meine Arbeit ist ja die, dass ich mich als Gastgeber einer Party verstehe. Also, dass man schon schaut, dass es den Leuten gut geht, dass man aber vorher sich Gedanken gemacht hat, welche Getränke haben wir im Kühlschrank, welche Musik spielt, und dass man aber, wenn die Leute sich nicht wohlfühlen, auch mal seine Musikauswahl überdenkt oder gegebenenfalls einen anderen Wein aus dem Keller holt. So, also, dass man schon wach ist für das, was da passiert und die Taxis ruft, also jetzt natürlich immer im übertragenen Sinn, also wir trinken keinen Rotwein am Set, das ist alles eine Metapher, aber dass man schon dafür sorgt, dass sich die Leute wohlfühlen und dann mit denen im Dialog interagiert und das Bestmöglichste aus dem Abend, um im Bild zu bleiben, aus dem Abend rausholt.
Ja, Sie sind schon seit vielen Jahren Regisseur, bald seit 20 Jahren, wenn man so will. Und deswegen die Frage, wenn man jetzt einen Film, Herr Erkau, von Ihnen anschauen könnte, wo findet man am meisten von Ihnen selbst?
Also da mache ich jetzt tatsächlich, ich erzähle jetzt, ich nehme jetzt nicht nur einen, aber ich mache es kurz,
zwei.
Also versprochen. Also auf, dann würde ich tatsächlich sagen, ist es mein aktueller Film,
ja.
Gott, du kannst ein Arsch sein, weil ich tatsächlich da mich sehr tief in die Dunkelheit hineingetraut habe, aber der Film trotz des schweren Themas, also Leichtigkeit und ein Werf hat Und gerade beim Test kam jemand, der ganz verheult war, danach auf mich zu und meinte, Mensch, danke, ich habe schon lange nicht mehr so viel gelacht und war aber völlig verheult. So. Und dass ich so dachte, so, boah.
Das könnte ich sein.
Das, aber einfach so, dass ich so froh war, dass das ein Film, also nicht, dass ich gerne Menschen weinen sehe, aber dass ich so froh war, so berühren zu können mit diesem Film. Und etwas Ähnliches ist mir, glaube ich, damals bei dem Das Leben ist nichts für Feiglinge gelungen.
Wotan Wilke Möhring gelungen.
Und ich möchte trotzdem verbotenerweise auch einen dritten Film wirklich erwähnen, weil der mal nichts mit Tod zu tun hatte. Aber das ist das letzte Projekt, das ich geschrieben hatte. Und das hatte den Arbeitstitel Schon wieder für immer, dass so ein Kaufhausangestellte seine Ex im Kaufhaus sieht über Monitor und die zurückgewinnen.
Und auf einmal war es Liebe.
Auf einmal war es Liebe, war dann der neue, etwas schmalzige Titel, der dann kurz vor der Ausstrahlung gewählt wurde. Und da ist es, da geht es nicht um Tod, aber lustigerweise oder schmerzhafterweise auch um Loslassen. Also, dass alles endlich ist, wurde komödiantisch bearbeitet und ich habe tatsächlich so das Gefühl, dass der erst möglich auch war, dass ich so viel mich zuvor mit Tod und Loslassen beschäftigt hatte.
Ich danke Ihnen sehr für dieses offene Gespräch, Herr Erkau. Das hat sehr viel Spaß gemacht, Sie so über Ihre Arbeit sprechen zu hören. Und ich würde mich freuen, wenn Sie heute Abend dann noch ein paar lachende, verheulte Gesichter sehen. Dann feiert Ihr Film nämlich Vorpremiere. Gott, du kannst ein Arsch sein, heute Abend in der Bremer Schauburg und dann ab morgen deutschlandweit in den Kinos. Ich danke Ihnen sehr, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke.
Dankeschön.
Und ich verabschiede mich nicht zu vergessen mit dem Hinweis, dass Sie dieses Gespräch auch nochmal in voller Länge nachhören können in der ARD Audiothek. Das war die Bremen 2 Gesprächszeit mit mir, Julian Bayer. Bis bald.
Bremen 2 Gesprächszeit.